Ja, heute haben wir vermutlich den bekanntesten oder den bedeutendsten Text aus Davids Leben vor uns. Wir wollen heute 2. Samuel 7 betrachten. Es geht dabei um den Bund Gottes mit David, der sogenannte Davidische Bund. Es gibt ja in der Bibel verschiedene Bündnisse, je nachdem, wie man das auch zählt und so, aber es gibt einen Bund mit Abraham, dann mit dem Volk Israel, den Mosaischen Bund. Dann gibt es auch den Davidischen Bund, irgendwann gibt es auch den Neuen Bund und so gibt es ganz viele, den Noachitischen Bund, also mit Noah, gab noch ganz früher. Und so gibt es eben auch den Davidischen Bund und der ist theologisch sehr, sehr bedeutsam, gerade auch für das Volk Israel, und wir werden uns das heute alles in Ruhe anschauen. Am Anfang möchte ich noch einmal kurz in Erinnerung rufen, wo wir eigentlich gerade sind. Also wir beschäftigen uns mit 1. und 2. Samuel. Ist ja ein Buch, aber aus Platzgründen damals mit den Schriftrollen und so wurde das dann geteilt. Gehört aber alles zusammen, ist eine große zusammenhängende Geschichte. Da haben wir gesagt, dass es 6 große Blöcke gibt und die drehen sich alle um das Thema der Monarchie, also um das Königtum. Das wird ja hier dem Volk Israel in Samuel gegeben. Im Buch Könige verlieren sie es wieder, aber immerhin ein paar Jahrhunderte gab es das Königtum. Also der erste Abschnitt oder der erste große Block lautet eben die Vorbereitung für die Monarchie. Da ist Samuel die Hauptperson, er tritt noch auf als Richter, zählt eigentlich sozusagen eher noch zu dem Buch Richter, ne, das der vorher war. Also er ist der letzte große bedeutende Richter. Dann die Einführung der Monarchie, der Block 2, da wird eben Saul als König eingesetzt. Das Volk will unbedingt einen König haben. Samuel salbt dann diesen neuen König und Saul ist aber auch relativ schnell wieder weg, weil er eben Gott ungehorsam war. Und deswegen kommt auch schon dann der dritte große Block, die Übergangszeit in der Monarchie, die Verwerfung Sauls und die Salbung Davids. Also Gott hat keine große Freude an Saul und holt sich einen neuen König und dann ist David schon gesalbt, aber noch nicht intronisiert, und ja, das ist eine ganz turbulente Zeit, weil David eigentlich die ganze Zeit auf der Flucht ist vor Saul. Das haben wir alles schon betrachtet. Und damit endet das Buch 1. Samuel und jetzt seit ein paar Wochen sind wir in 2. Samuel und da ist dann eben der große Punkt 4, die Festigung der Monarchie. Nachdem Saul dann Selbstmord gemacht hat, nehme noch einmal zurück, nachdem Saul dann Selbstmord gemacht hat, ist ja David dann an die Macht gekommen. Und in diesem Block sind wir jetzt. Da geht es um militärische, politische Erfolge von König David. Wenn wir den Block hinter uns haben, dann kommt es zur Gefährdung der Monarchie. Da haben wir dann diese ganzen Thronfolgegeschichten. Absalom, David wieder auf der Flucht und so vor seinem eigenen Sohn. Und dann am Schluss gibt es noch so einen Anhang, Rückblick und Ausblick, Davids letzte Worte und Taten. Also wir sind momentan in Block 4. Und da möchte ich jetzt auch einmal noch mal kurz reinzoomen. Was passiert in Block 4? Also wir haben jetzt vor kurzem ja mit 2. Samuel 1 angefangen. Und da ist so der erste große Unterblock Davids Amtszeit über Juda in Hebron. Das war ja 7,5 Jahre erstmal nur für einen Teil Israels König. Und dann für den Rest seiner 40-jährigen Zeit dann auch König über ganz Israel, nachdem Ischboschet dann, der Gegenkönig, ja dann auch verstorben ist. Ja, und letztes Mal haben wir uns Kapitel 5 und 6 angeschaut. Und ihr seht also, die Nathan-Verheißung, der Davidische Bund, das, was wir heute anschauen wollen, ist auch schon wieder fast beim Abschluss dieses vierten Blocks. Vielen Dank. Und beim nächsten Mal sehen wir dann noch Davids Kriege, also wie er auch dort Erfolg gehabt hat. Also wir sind gerade in so einer Phase, wo es bei David und dem Volk Israel rund läuft. Also alles auf allen Ebenen läuft tipptopp. Und genau ja, da sind wir jetzt heute, da ist sozusagen der Höhepunkt, könnte man fast sagen, was wir heute dann lesen werden. 2. Samuel 7. Ja, also David schwebt auf einer Erfolgswelle, das ändert sich dann spätestens ganz abrupt dann Kapitel 11, wo es dann um den Ehebruch geht und den Mord an Uriah, und dann geht es bei David leider bergab. Aber momentan sind wir noch auf einer sehr guten Welle gerade. Ja, ich habe den Text, diese 29 Verse in 3 Teile geteilt, entsprechend den Redeanteilen. Also erstmal redet David, Ja, hauptsächlich, dann kommt eine lange Rede von Gott und dann ein langes Gebet von David, und das soll auch die Gliederung für heute sein. Also wir starten mit dem ersten Gedanken aus diesem Text, mit Davids Wunsch. Das sind die Verse 1 bis 3. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden, da sagte der König, also David, zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Davids Wunsch. Also wir haben schon gesagt, David reitet auf einer Erfolgswelle. Der Vers 1 beginnt ja auch genau damit. David ist ja mittlerweile König über Israel. Er hat die Philister besiegt, haben wir letztes Mal gesehen. Er hat seinen Regierungssitz nach Jerusalem verlegt. Dort lässt er sich ein schönes Haus bauen, einen Palast. Und der Text hier macht deutlich, dass Gott hinter all dem stand. Vers 1 sagt das ganz klar. Und der Herr hat ihm Ruhe verschafft vor all seinen Feinden. Also das war jetzt nicht allein Davids Verdienst, sondern im Gegenteil, das war Gottes Segen zuzuschreiben. Er hat Segen geschenkt und er hat dem Volk Ruhe geschenkt vor den Feinden. Deswegen können sie jetzt in Frieden und in Wohlstand leben. Doch dann ist ja die Frage, wie reagiert man darauf? Also wenn Gott Wohlstand und Frieden und Ruhe und so schenkt und man einfach so ja schön entspannt leben kann, was macht man dann? Dann kann es mal passieren, dass man arrogant wird, oder? Dass man sagt, boah, ich habe alle besiegt, ich habe die große Macht, ich stehe an der Spitze, ich habe Reichtümer, ich habe einfach Erfolg. Man wird arrogant, hochmütig und denkt, das war ich, das habe ich mir zuzuschreiben. Es kann auch sein, dass man Gott vergisst, dass man sagt, wofür brauche ich Gott? Ja, in den schweren Zeiten, da erinnert man sich an Gott, aber wenn es alles tipptopp läuft, dann kann man Gott schnell vergessen. Wie war es bei David? Vers 2 sagt uns das, dass David da ganz anders war, als wir häufig sind. Er denkt an Gott. Er macht sich Gedanken über das Haus Gottes und über seinen Gott und er hat dann eine Idee. Und er teilt diese Idee dem Prophet Nathan mit. Diejenigen, die häufiger in der Bibel lesen, kennen diesen Propheten wahrscheinlich. Hier taucht er zum ersten Mal auf. Also in Samuelbüchern hatten wir schon einen Propheten, da war der Prophet Gad hauptsächlich aktiv. Und jetzt tritt Nathan auf. Der wird nachher nochmal ganz besonders wichtig bei der Bathseba-Uriah-Geschichte, Kapitel 11 und 12. Auch später, als David stirbt und Salomo dann eingesetzt wird, ist auch Nathan ganz aktiv dabei und achtet darauf, dass auch wirklich Salomo der Nachfolger wird. Also er hat eine sehr wichtige Funktion, gerade so am Königshaus, also bei David. Und hat dort immer wieder wichtige Botschaften ihm auch überbracht. David fällt Folgendes auf. Er selbst wohnt in einem schönen Palast. Hier ist das beschrieben mit: Er wohnt in einem Haus aus Zedern, und Zedern waren ein Symbol für Reichtum, für Wohlstand, für Luxus. Und Gott, im Gegensatz, das ist hier ein richtiger Kontrast, der aufgebaut wird, Gott wohnt in einem Zelt mit Decken, und also in der Stiftshütte. Und das war eher so ja, Nomadenvolkmäßig, also das war jetzt nicht so die höchste Ebene. Also einerseits der König in seinem schönen Palast und Gott in so einer kleinen Hütte, in so einem kleinen Zelt. Und David sagt, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und er sagt, vielleicht ist es euch aufgefallen, er sagt gar nicht direkt, was er eigentlich will. Ne? Also er sagt ja nur, ich wohne in so einem schönen Palast und Gott wohnt in diesem kleinen Zelt. Und dann hat Nathan 1 und 1 zusammengezählt. David hat ja noch gar nicht gesagt, was er jetzt will. Aber Nathan hat schon verstanden, David will offensichtlich Gott auch ein Haus bauen, denn sonst würde er das vorher nicht so sagen. Also sein Wunsch ist, Gott ein Haus zu bauen. Also Gott wohnt natürlich nicht wirklich in einem Haus, auch hat er in der Stiftshütte nicht wirklich gewohnt. Das war so ein Symbol seiner Gegenwart. Gott ist ja überall. Er ist allgegenwärtig, er thront im Himmel, die ganze Erde ist sein Schemel, könnte man sagen. Aber trotzdem will David Gott ein Haus bauen. Ja, und Nathan findet diesen Vorschlag auch gut, auch wenn David ihn gar nicht so richtig ausgesprochen hat. Und er bestärkt David darin, sein Vorhaben auch auszuführen. Er sagt damit nicht, dass es Gottes Wille sei, sondern er sagt damit nur, dass er die Idee gut findet und dass David jetzt herausfinden soll, ob das Gottes Wille ist oder eben nicht. Aber von seiner Seite sagt er erstmal, ist das eine gute Idee, warum denn nicht? Warum sollte man denn nicht Gott ein Haus bauen? Also David hat einen Wunsch, für Gott einen Tempel zu bauen. Und David will Gott damit ehren. Er will ihm ja auch Danke sagen für all das, was er ihm Gutes bereitet hat, für den Segen, den er geschenkt bekommen hat. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was Gott denn von dieser Idee hält. Also David findet die klasse, Nathan findet die auch klasse. Und jetzt schauen wir mal, was Gott davon hält. Das ist auch schon der zweite Punkt, Gottes Antwort. Ich lese die Verse 4 bis 17. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen, so spricht der Herrscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen, überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt nun dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Nach all diesen Worten und nach dieser ganzen Vision, so redete Nathan zu David. Das ist also Gottes Antwort. Und diese längere Rede, diese Antwortrede Gottes habe ich nochmal unterteilt in vier Punkte. Gott geht erstens darauf ein, Gott braucht kein Haus. Das sind die Verse 4 bis 7. Also Gott hat natürlich jetzt von dem Wunsch Davids mitbekommen, dass er ihm ein Haus bauen möchte. Und er reagiert über Umwege, könnte man sagen. Also er reagiert, indem er dem Propheten Nathan eine Botschaft gibt, die Nathan dann wiederum David mitteilen soll. Und Gott zeigt David, dass er gar kein Haus benötigt. Verse 4 bis 5. Und dann in Vers 6 weist er David darauf hin, dass er ja noch nie in einem Haus gewohnt hat. Und dann macht er so einen Rückblick und zeigt ihm so seit dem Exodus, wo Gott das Volk befreit hat, wo er das Volk überhaupt gegründet hat und den Bund mit dem Volk geschlossen hat am Sinai, seit dieser Zeit lebt Gott in einem Zelt, in der Stiftshütte. Und das war ungefähr vor circa 450 Jahren. Und Vers 7 sehen wir, das war in Ordnung für Gott. Gott hat sich niemals beschwert und hat irgendwie zu seinen Leuten gesagt, was soll das denn, könnt ihr mir nicht mal ein Haus bauen? Das war für Gott gar kein Problem. Also er hat nie jemanden der Führer damals, irgendwie auch von den Richtern zum Beispiel oder so, beauftragt, für ihn ein Haus zu bauen. Auch Mose oder Aaron oder Josua, keiner hat diesen Auftrag bekommen. Also während der Richterzeit vor der Monarchie, ne, gab es ja einige Herrscher, die Gott eingesetzt hatte. Die sollten das Volk Israel befreien von den Feinden, die da unterdrückt haben. Aber keiner von ihnen hat den Auftrag bekommen, einen Tempel zu bauen. Und auch jetzt, nach wie vor, hatte Gott nicht das Bedürfnis, ein Haus aus Zedern zu haben. Aber, das müssen wir wissen, Gott fand die Idee Davids grundsätzlich super. Denn bei der Einweihung des Tempels, der wurde dann ja später gebaut durch Salomo, bei der Einweihung in 1. Könige 8, da betet Salomo Folgendes: Doch der Herr sprach zu meinem Vater David, dass dir das am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen. Daran hast du gut getan, dass dir das am Herzen lag. Also Gott fand die Idee super und er hat Davids Anliegen auch gesehen, dass er ihn ehren wollte. Und die Motivation von David war auch richtig und alles gut. Auch das Projekt an sich wäre gut gewesen. Doch Gott hat einen anderen Plan. Er war für den Tempelbau, aber er wollte nicht, dass David es macht, sondern dass es sein Sohn macht. Also einfach eine andere Person sollte den Tempel bauen. Im Parallelbericht an 1. Chronik lesen wir auch noch den Grund, dass Gott David das verwehrt, diesen Wunsch, weil er meinte, dass David zu viel Kriege, zu viel Blut vergossen hat und deswegen den Tempel nicht bauen sollte. Also es sollte nicht David, sondern eben sein Sohn machen, aber grundsätzlich war Gott dafür, für diese Idee. Also David hat den Wunsch, das Haus zu bauen, aber Gott sagt erstmal, David, ich brauche kein Haus. Und das kann auch uns passieren, glaube ich. Ich glaube, manchmal haben wir so richtig gute Ideen und wir denken, das müssen wir jetzt umsetzen. Das, wenn wir das in der Gemeinde machen oder in meinem Arbeitsbereich, in der Jugend, im Camp, in der Kinderarbeit, im Putzteam, in der Küche, was auch immer. Wenn wir sagen, das müssen wir jetzt unbedingt umsetzen. Hammeridee, alle sind irgendwie dafür und man denkt, jetzt dann gewinnen wir die ganze Welt dadurch. Aber irgendwie klappt das nicht, weiß ich nicht, die anderen machen nicht mit oder das Material funktioniert nicht oder es passt einfach alles nicht zusammen und wir merken, Gott ist jetzt nicht so begeistert von dieser Idee, ne? Und dann können wir vielleicht auch mal enttäuscht werden, weil wir denken, wir haben doch diese super Idee, so wie David, Tempel für Gott bauen, was sollte Gott dagegen haben? Und Gott sagt, nein, brauche ich nicht, nicht von dir, machen wir später, also abwarten so, ne? Und das kann so ein bisschen frustrieren, wenn Gott da so Nein sagt, ne, zu unseren Projekten. Aber da müssen wir uns einfach vergegenwärtigen, dass Gott ja Gott ist. Und auch wenn unsere Idee vielleicht gut klingt, muss sie ja nicht gut sein, weil Gott hat ganz andere Wege, ganz andere Gedanken und immer die besten. Und wenn er nicht möchte, dass diese Idee umgesetzt wird, dann ist das auch nur gut so und es wäre wahrscheinlich ja schlecht ausgegangen, wenn man es doch umgesetzt hat. Aber die Frage ist dann ja auch, wie reagiert man jetzt darauf, ne? Wenn man merkt, ja, die Idee war jetzt von Gottes Seite nicht so der Bringer, sage ich mal. Wie reagieren wir dann? Sind wir dann beleidigt? Versuchen wir trotzdem irgendwie alles umzusetzen, damit es auf Biegen und Brechen doch noch irgendwie funktioniert? Wir sehen an David später am Ende des Kapitels, was die beste Reaktion darauf ist. David reagiert nämlich äußerst vorbildlich. Also Gott braucht kein Haus, zumindest nicht von David. So fängt Gottes lange Antwortrede an. Aber Gottes Rede, Antwort ist ja noch nicht vorbei. Er hat noch viel mehr zu sagen. Der zweite Gedanke in dieser Rede von Gott lautet, Gott erwählte David. Das sind die Verse 8 bis 9. Gott richtet dann den Blick zurück in die Vergangenheit. Er erinnert David an die Anfangszeit und sagt, David, wie war denn das nochmal mit dir und mir? Wie fing diese ganze Geschichte an? Wir erinnern uns vielleicht, 1. Samuel 16, wo David dann zum König gesalbt war. Wo war David? Er war auf der Weide. Samuel will den neuen König salben und die älteren Brüder, einer größer und schöner und stärker als der andere, marschiert er vor Samuel lang und keiner ist es. Und David wurde noch nicht mal gerufen. Das zeigt, dass ja nicht mal der Vater auf die Idee gekommen sein könnte, dass David ein potenzieller König war, weil das war der kleine Junge, der die Schafe gehütet hat. Und dann fragt Samuel, ja und, nee, es war jetzt keiner von denen. Hast du vielleicht noch einen? Ach so, ja, da ist noch einer draußen. Und David muss erstmal kommen. Also wir merken, David war jetzt nicht so der typische König, wo alle dachten, das ist unser neuer König, sondern im Gegenteil, das hat sich eher so keiner vorstellen können. Aber David wird König, weil Saul eben ungehorsam war und untreu war. Ja, und Gott wählt David aus, weil er Davids Herz kannte. Doch Vers 9 sehen wir David, oder wir erinnern uns auch, David wurde ja nicht sofort König, sondern er musste erst mal 10, 15 Jahre vor Saul fliehen. Und auch dort hat Gott ihn gesegnet. Er sagte nämlich, ich bin überall gewesen, wohin du gegangen bist und habe all deine Feinde vor dir ausgerottet. Also er hat ihn gesalbt, er hat ihn ausgewählt zum neuen König. Und selbst als er dann auf der Flucht war, hat er ihn beschützt und hat ihn verteidigt. Und also wir können sagen, dass Gott ihn die ganze Zeit gesegnet hat. David blieb am Leben und wurde dann nach Sauls Tod der neue König. Und auch danach, als Saul dann, David dann König war, hat Gott ihn weiter gesegnet. Und er konnte alle Feinde besiegen und das Volk zur Ruhe führen. Und ohne Gott wäre das niemals möglich gewesen. Gott hat aus dem kleinen Hirtenjungen von nebenan einen erfolgreichen König gemacht. Eine erstaunliche Geschichte. Der dritte Gedanke in dieser Antwortrede von Gott ist, Gott erwählte Israel, also nicht nur David, sondern auch Israel, die Verse 10 bis 11a. Also David, Gott hat nicht nur mit David Geschichte geschrieben, sondern er hat auch mit dem ganzen Volk Israel Geschichte geschrieben. Und in der Elberfelder Übersetzung, da klingt es jetzt so, als ob der Inhalt noch zukünftig wäre. Also da heißt es, und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein. Also das kann Futur sein, also Zukunft, kann aber auch Gegenwart sein. Aber, und das ist beim Hebräischen immer ein bisschen interessant, weil die nicht so diese Zeitform haben wie wir, das kann sich sprachlich auch auf die Vergangenheit beziehen. Und ich denke, das macht an dieser Stelle mehr Sinn, dass Gott sich hier an die Vergangenheit erinnert. Also Gott hat dem Volk Israel einen festen Ort gegeben. Na, erst waren sie in Ägypten, dann waren sie in der Wüste am Rumtingeln 40 Jahre und dann hat er ihnen das Land Kanaan gegeben und mit seiner Hilfe konnten sie sich dort eben niederlassen. Und deswegen glaube ich, dass es die Vergangenheitsform besser wäre, ein Ort festsetzen und es dort einpflanzen, was ja bei der Landnahme dann unter Josua auch dann geschehen ist. Hier konnten sie dann sicher leben und konnten auch zur Ruhe kommen. Wir sehen, Gott war nicht nur zu David gut, sondern auch zum Volk Israel. Er hat sie immer wieder gesegnet und sie reich beschenkt. Und dann kommt der letzte Aspekt von Gottes Antwortrede. Gott will David segnen. Das sind die Verse 11b bis 17. Und also Gott sagt zuerst, ich brauche kein Haus von dir. Dann erinnert er David daran, wie er ihn gesegnet hat. Dann erinnerte er David daran, wie er das Volk gesegnet hat. Und als letztes zeigt Gott, was er in der Zukunft tun will. Und diese Verse, man könnte sagen so 12 bis 16, die sind so das Zentrum. Also da geht es jetzt genau um diesen sogenannten davidischen Bund. Also, nicht David wird Gott ein Haus bauen, sagt Gott hier, sondern umgekehrt. Gott wird David ein Haus bauen. Das könnte jetzt erstmal ein bisschen komisch klingen, ist aber im Hebräischen einfach ein Wortspiel. Also das Wort Haus hat mehrere Facetten. Es kann einmal ein Haus meinen, eben aus Stein, so wie es am Anfang ganz Zeit gebraucht. David will Gott ein Haus bauen, ein Haus, wie wir es kennen. Und jetzt benutzt Gott auch das Wort Haus, meint aber etwas anderes damit, nämlich Familie oder Dynastie. Sehen wir auch im Neuen Testament, ne? Cornelius oder der Kerkermeister und sein ganzes Haus wurden getauft. Ja, da haben sie jetzt nicht Wasser über die Steine gegossen, die haben die Menschen dort getauft, ne? Also Haus steht für Familie und in diesem Sinne verwendet Gott auch hier dieses Wort und deswegen ist es so eine Art Wortspiel. Gott meint natürlich nicht ein echtes Haus, sondern eine Königsdynastie. David will Gott ein Haus, ein Tempel, ein Steinhaus bauen und Gott sagt, gute Idee, nein, machen wir später, aber ich will dir ein Haus, eine Königsdynastie bauen. Vers 12, da kriegt David dann die Zusage, dass nach seinem Tod einer seiner Söhne das Königreich übernehmen wird und dass er eine stabile Regierung haben wird. Hier im Text ist die Rede davon, wenn deine Tage erfüllt sind. Das meint den Tod, also wenn du gestorben bist. Und das heißt weiter, wenn du dich zu deinen Vätern legst, das meint eben die Beerdigung. Wenn man dann unter der Erde ist, meistens dann da beerdigt wurde, wo die Familie auch beerdigt worden ist. Und Gott sagt, wenn das erfüllt ist, wenn du gestorben bist, wenn du beerdigt worden bist, danach kommt dein Sohn an die Macht und er wird an deiner Stelle herrschen. Das war ja für jeden König immer äußerst relevant, dass seine Dynastie weitergezogen wird, dass da nicht irgendeine fremde Familie da auf einmal auf den Thron kam und David kriegt die Zusage, dass seine Familie dort weiter auf dem Thron sitzen wird. Vers 13, dieser Nachkomme von David wird dann das umsetzen, was David wollte, aber nicht durfte, nämlich Gott ein Haus bauen. Der nachfolgende König, der sollte den Tempel für Gott bauen. Und bei dieser Verheißung, der Name wird ja nicht genannt, ist König Salomo gemeint. In erster Linie, also Davids Sohn. Wir kennen vermutlich die Geschichte, wie es dann weitergeht. Salomo baute dann tatsächlich den Tempel, Anfang von 1. Buch Könige. Also Salomo wurde dann Nachfolger Davids und er hatte auch eine sichere Regentschaft und er baute Gott dann den Tempel. Aber dann in Vers 13 wird es ein bisschen merkwürdig, wo man sich denkt, wie passt das noch zusammen mit Salomo? Weil dort heißt es, und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Für ewig. Salomos Herrschaft hat doch irgendwann geendet, oder nicht? Also die war ja offensichtlich nicht ewig. Er hat 40 Jahre regiert, dann kam sein Sohn Rehabeam, dann Reichsteilung und Katastrophe und so weiter. Und irgendwann wurden auch das Südreich dann abgelöst. Spätestens bei Zedekia 586 vor Christus war dann Ende mit der Königsdynastie. Wieso ist hier die Rede davon, dass die Königsdynastie ewig währen sollte? Wer könnte damit gemeint sein, wenn das offensichtlich nicht Salomo und auch nicht andere Nachfolger von David sind? Es muss also offensichtlich ein anderer Nachkomme Davids gemeint sein, was wir gleich noch sehen werden. Vers 14 sagt Gott erstmal wieder was zu Salomo. Wenn Salomo Gott ungehorsam sein sollte, würde Gott ihn erziehen müssen, so wie das eben ein Vater bei seinem Sohn tut. Und weil Gott einfach nicht zusehen kann, wenn ja sein auserwählter Führer des Volkes in Sünde gerät, weil dann das ganze Volk in Mitleidenschaft gezogen wird, dann sagt Gott, ich muss ihn dann züchtigen, ich muss ihn dann wieder zur Vernunft bringen, weil wir Verantwortung für das Volk Israel haben. Aber Vers 15 sagt dann, auch wenn Gott strafen und züchtigen muss, niemals würde er sich von Salomo abwenden. Also seine Gnade würde nicht von Salomo weichen. Und das, sagt Gott, ist ein Unterschied zu König Saul. Den hat er nämlich verworfen, als der zweimal da ungehorsam war. Und deswegen wurde Saul ja abgesetzt und David eingesetzt. Aber das würde bei Salomo nicht passieren. Er sagte, selbst wenn er alles verbockt, ich werde meine Gnade nicht von ihm weichen lassen. Und die Königsdynastie wird erst einmal weiterlaufen. So, und dann sind wir bei Vers 16 und dann begegnet uns wieder diese komische Formulierung. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Und dann mit anderen Worten wiederholt, dein Thron soll feststehen für ewig. Ja, jetzt haben wir wieder diese Formulierung, die irgendwie über Salomo hinaus zu gehen scheint. Davids Haus, also seine Dynastie, sein Königtum und sein Thron, sagt der Text, sollen ewig bestehen. Dann in Vers 17 sehen wir, das war die Botschaft, die Gott Nathan mitgeteilt hat und genau das hat Nathan David mitgeteilt. Also Nathan war ein guter Prophet. Ein Prophet kriegt einen Auftrag von Gott und er gibt den 1:1 weiter. Nicht mehr und nicht weniger. Das war der Job eines Propheten und Nathan macht genau das. Er gibt genau die Worte weiter, die er von Gott aufgetragen bekommen hat. So, dieser Abschnitt ist ja das Zentrum des Davidischen Bundes. Das hatte ich erst schon einmal eingangs gesagt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso denn überhaupt Bund? Also das Wort Bund habe ich hier überhaupt nicht gesehen in dem Text. Kommt tatsächlich auch nicht vor. Aber im Psalm 89, Vers 4 und 5, da lesen wir, einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David meinem Knecht geschworen, bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Generationen bauen deinen Thron. Also hier ist klar beschrieben, dass Gott in 2. Samuel 7, also in unserem Text, mit David einen Bund geschlossen hat. Da wird das Wort auch benutzt. Aber von wem ist denn jetzt hier die Rede eigentlich? Wenn man den Text so liest, dann merkt man, klar, vieles deutet auf Salomo hin, aber irgendwie passt nicht alles zu Salomo. Der ewige Thron Davids kann sich ja nicht auf Salomo beziehen. Wer ist also hiermit gemeint? Eugene Merrill, ein Alttestamentler, schreibt, So sind diese Verse ein gutes Beispiel für einen alttestamentlichen Abschnitt, in dem zum einen Teile enthalten sind, die sich in unmittelbarer Zukunft erfüllen, Salomo und andere direkte leibliche Nachkommen Davids, während sich andere Teile erst in einer ferneren Zukunft erfüllen, Jesus Christus, der Sohn Davids. Ja, was der Merrill hier meint ist, Salomo ist die erste Ebene der Erfüllung. Aber die endgültige Erfüllung dieser Verheißung kommt erst durch Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist auch ein Sohn Davids, nicht nur Salomo. Er ist nämlich ein Nachfahre aus der Linie Davids. Wisst ihr, wie das Neue Testament beginnt? Der erste Vers aus dem Neuen Testament lautet: Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also Jesus ist der Sohn Davids. Auch Paulus bestätigt das in Römer 1, Vers 3. Also das Evangelium, es ist die Botschaft von seinem Sohn, der als Mensch ein Nachkomme Davids ist. Jesus kommt aus der Linie Davids, also menschlicherseits. Und der Engel Gabriel spricht zu Maria, zu Jesu Mutter: Dieser, also Jesus, wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein. Also wir sehen, die letztliche Erfüllung ist also ganz klar Jesus Christus und nicht der König Salomo. Und die Erfüllung war auch noch gar nicht so richtig. Also ich glaube, dass sie erst noch kommt, das, was Jesus hier also auch beschrieben wird über ihn, dass er über das Haus Jakobs herrschen wird in Ewigkeit und so weiter. Sondern ich glaube, dass es im tausendjährigen Reich erst erfüllen wird. Wenn Jesus auf die Erde leibhaftig kommt und dann auf der Erde als Messias sein Volk und die ganze Erde für 1000 Jahre beherrschen wird. Und spätestens dann wird diese Verheißung erfüllt. Als Jesus hier auf der Erde war, hat er ja auch viele Wunder getan. Und einmal hat er einen Taubstummen geheilt. Also einen taubstummen Besessenen auch noch. Also der hatte böse Geister in sich und konnte nicht sprechen und auch nichts hören. Das heißt, er konnte auch nicht den Namen seiner Geister sagen. Und das war eines der messianischen Zeichen. Und als Jesus diesen Mann geheilt hat, das Volk hat das mitbekommen, dann haben die eins und eins zusammengezählt. Dann heißt es, dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Also, ganz spannend, was hier passiert. Jesus tut ein messianisches Wunder, also wo alle merken konnten, wer das macht, Achtung, Achtung, das ist der Messias. Und dann wussten alle, das kann nur der Messias machen. Und sie sind ganz erstaunt und sie fragen sich so ungläubig so, was ist das jetzt wirklich, der Sohn Davids, kann das sein? Haben wir das jetzt hier richtig verstanden? Also sie verstehen, dass Jesus der Sohn Davids, dass Jesus der Messias ist. Und die Pharisäer, die verstehen das auch. Aber die streiten das ab. Nein, Jesus, Messias, niemals. Der hat mit dem Teufel gemeinsame Sache gemacht. Und dann erklärt Jesus nochmal, wie sinnfrei diese Argumentation ist nachher und sagt ihm, dass er eben natürlich nicht vom Teufel kommt. Also die Menge, das Volk Israel, hat genau verstanden, Jesus ist der Sohn Davids, der im Alten Testament immer wieder angekündigt worden ist, der Prophet, der Messias, also von den Propheten meine ich, der Messias, der kommen würde, der Sohn Davids und dann ja, das Volk retten würde. Jesus ist der Messias, der Sohn Davids. Und wir sehen in der Bibel ja grundsätzlich eine fortschreitende Offenbarung. Das heißt, Gott offenbart immer mehr, Stück für Stück in der Heilsgeschichte, mehr von seinem Wesen und von seinem Willen. Also Adam, der wusste nicht viel von Gott, von Gottes Wesen. Ja klar, der hat die Schöpfung alles ziemlich live mitbekommen, aber auch dann Abraham und so, die wussten auch noch nicht so viel. Und es wurde immer nach und nach ein bisschen mehr offenbart, sodass wir dann irgendwann ja diesen ganzen Kanon, Gottes ganzen offenbarten Willen haben. Und so ist das auch bei dem Messias. Gott offenbart stückweise ein bisschen mehr, wer der Messias ist. Das ist ganz interessant. Er rückt immer so ein paar mehr Informationen raus, wenn wir so die Bibel verfolgen. Also, wer ist der Messias? Erstens, der Messias ist ein Mensch. 1. Mose 3, 15. Ne, der Nachkomme aus dem Samen der Frau von Eva, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Das Proto-Evangelium, also der erste Hinweis auf den Retter, auf den Messias. Also, es ist ein Mensch, kein Engel oder irgendwas anderes. Zweitens, es wird konkreter, der Messias ist ein Israelit. 1. Mose 12, Vers 3, die Abrahamsverheißung, aus dir werden gesegnet alle Völker. Paulus greift das im Galaterbrief auf und sagt, das bezieht sich auf Jesus. Also durch Abraham, durch seine Nachfahren, ein Israelit, wird die ganze Welt gerettet. Also nicht nur ein Mensch, auch ein Israelit. Dann, der Messias kommt aus dem Stamm Juda. Als Jakob dann dabei ist zu sterben, segnet er seine 12 Söhne und sagt dann zu jedem Sohn etwas. Und bei Juda macht er deutlich, dass der Messias, der Herrscher, aus seinem Stamm kommen wird, aus dem Stamm Juda. Und viertens, das sehen wir dann in unserem Text, in 2. Samuel 7, 16, der Messias kommt aus der Linie Davids, David war aus dem Stamm Juda, aber eben auch aus der Familie Davids. Und fünftens, Micha 5, Vers 1, der Messias kommt aus Bethlehem, aus der Stadt Davids. Und so sehen wir, es gibt immer mehr Informationen über den Messias und es gibt noch ganz viele andere Prophezeiungen und alle haben sich erfüllt im Neuen Testament, als Jesus dann als Mensch auf die Erde gekommen ist. Es ist also genauso gekommen, wie Gott schon Jahrhunderte, Jahrtausende vorher verheißen hat. Das war Gottes Antwortrede. Wie reagiert David jetzt? Also ganz spannend, was Gott hier alles so offenbart hat. Wie reagiert David? David betet zu Gott und wir erfahren hier erstaunliche Dinge. Wir sehen den dritten Gedanken Davids Gebet, die Verse 18 bis 29. Ja, genau. Den Text habe ich aber eben gelesen, ne? Habe ich gelesen, bis 17, ne? Genau, doch. Ich habe gerade kurz einen Schock bekommen. Also, wir lesen jetzt die Verse 18 bis 29, also bis zum Ende des Kapitels. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, wer bin ich, Herr? Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet und dies als Weisung für Menschen, Herr, Herr. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Wegen deines Wortes und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinen Knecht erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Herr, Herr. Ja, niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen und um sich einen Namen zu machen und an ihnen Großes zu erweisen und furchtgebietende Taten an deinem Land, indem du vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast, Nation und ihre Götter vertriebst. Und du hast dir dein Volk Israel fest gegründet, auf ewig zum Volk für dich. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Und nun, Herr, und Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte ewig aufrecht und tu, wie du geredet hast. Dann wird dein Name ewig groß sein, indem man sagt, der Herr der Herrscher ist Gott über Israel. Das Haus deines Knechtes David wird vor dir feststehen. Denn du, Herr der Herrscher, Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, Herr, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit, und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir besteht. Denn du, Herr, Herr, hast geredet, und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. Das ist Davids Antwort, Davids Gebet. Auch da habe ich wieder vier Unterabschnitte formuliert oder entdeckt. Zuerst macht David geht David darauf ein, dass er sich klein vor Gott fühlt. Also David fühlt sich klein, die Verse 18 bis 20. David betet zu Gott. Interessant finde ich hierbei die Gebetshaltung. Schaut mal Vers 18. Wie betet David? Er setzte sich vor den Herrn. Ganz spannend, diese Formulierung. Ich glaube, eines Tages werden wir das auch machen. Dann werden wir uns vor die Füße Jesu setzen und dort einfach nur staunen und ihn anbeten. Aber David hatte das offensichtlich auch schon. Es heißt im Text, er setzte sich vor dem Herrn nieder, so als ob er ihn schon fast gesehen hat. Und interessant ist das eben deshalb, weil diese Gebetshaltung im Alten Testament außergewöhnlich ist, also sehr, sehr selten ist. Ich kann sogar sagen, dass es die einzige Stelle ist. David setzt sich vor den Herrn. Und dieser Ausdruck meint eine innige Gemeinschaft mit Gott. Kann auch wohnen bedeuten. Also meint etwas Dauerhaftes, auch etwas Intimes. So, ja, ne, man setzt sich zu jemandem hin und David trinkt da so einen Kaffee, ne? So wirkt das fast. Also sehr vertraut, sehr persönlich und intim. Und wir merken auch hier wieder, es gibt in der Bibel jetzt nicht die richtige Gebetshaltung. Es gibt viele Gebetshaltungen. Manche knien, manche fallen auf ihr Angesicht, ganz auf den Boden. Manche heben die Hände, manche sitzen. Also viel wichtiger als die äußere Form ist die innere Haltung, nämlich die Ehrfurcht vor Gott. Und das kann ganz unterschiedlich ausgedrückt werden. Das muss nicht nur stehend mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen sein, auch wenn das natürlich eine sinnvolle Haltung ist. Aber wenn die Bibel da diese Vielfalt zulässt, dann müssen auch wir diese Vielfalt zulassen. David sitzt also vor dem Herrn und sein Gebet sprüht über vor lauter Demut. Das wird hier richtig deutlich, gerade am Anfang. Es wird auch daran deutlich, dass David sich selbst ganze 10-mal in diesem Gebet Knecht bezeichnet. 10-mal sagt er, er ist der Knecht Gottes. Ist auch wieder erstaunlich, denn er ist doch der König. Und wir wissen gerade, haben auch gelesen, dass er so viele Erfolge hatte. Also er war berühmt, er war mächtig, er hatte viele Erfolge vorzuweisen. Er könnte sagen, ich bin doch der König, aber nein, er weiß um seine Rolle. Er weiß, dass er unter Gott steht, dass Gott der König aller Könige ist. Und er gibt ihm die Ehre. Und der Ruhm und die Macht ist David nicht zu Gott zu Kopf gestiegen, sondern er ordnet sich Gott unter. Er stellt hier zu Beginn die Frage, wer bin ich? Er meint damit, habe ich das verdient, dass Gott mich so segnet? Und die Antwort formuliert er nicht, aber sie liegt auf der Hand. Nein, natürlich nicht. David hat es absolut nicht verdient. Es ist alles bloße Gnade. Und David ist so überwältigt, er kennt ja sein Herz, er kennt seine Sünde, er kennt seine Niedrigkeit, seine Verdorbenheit. Und trotzdem hat Gott aus diesem kleinen Hirtenjungen einen großen König gemacht. Was für ein Aufstieg. Und Vers 19 sagt David, aber das ist noch nicht mal alles. Also er hat ihn von den Schafherden da weggeholt, aber er hat ihm auch eine ewige Dynastie versprochen. Und David kommt ja aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und er kann dieses unverdiente Geschenk gar nicht fassen. Deswegen bricht er auch schon fast ab. Er sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt sagen soll, weil mir fehlen die Worte. Und außerdem, Gott, du weißt doch sowieso, was ich denke und was ich fühle und wie ich das jetzt meine. Also er betont hier ganz stark seine Niedrigkeit vor Gott und erkennt Gottes unfassbare Gnade an. Der nächste Abschnitt ist dann, David lobt Gottes Unvergleichlichkeit, Vers 21 bis 22. David schaut jetzt weg von sich, er realisiert, dass er klein und untauglich eigentlich ist, dass alles Gottes Gnade ist und jetzt schaut er auf Gott, auf seine Größe und er preist Gottes Größe, er preist Gottes Unvergleichlichkeit, seine Erhabenheit. Und er sagt, niemand ist so wie Gott. Du bist der Einzige, es gibt gar keinen anderen. Du bist der einzige Gott. Und David ist wie so oft begeistert von unserem großen Gott. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, sind wir begeistert von Gott? Können wir auch so einen Psalm schreiben wie David, dass es so übersprudelt aus uns, dass wir Gott loben oder es muss ja nicht niedergeschrieben sein, es kann auch verbal geäußert werden im Gebet. Wie würdest du Gott beschreiben? Welche Worte würdest du wählen? Welche Eigenschaften liebst du an Gott? David betont hier seine Unvergleichlichkeit, seine Größe, seine Erhabenheit. Aber Gott ist ja auch noch viel, viel mehr. David lobt drittens hier dann die Erwählung Israels. Das sind die Verse 23 bis 24. Und er macht weiter mit seiner Lobeshymne und jetzt kommt er so von sich selbst weg und kommt auf Israel zu sprechen. Und in seinen Augen gibt es kein Volk, das so gesegnet worden ist wie das Volk Israel. Israel ist das erwählte Volk Gottes. Klar, Gott ist der Gott aller Nationen, aber Israel hat er ganz speziell erwählt, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Und nicht, weil Israel so toll war. Das sagt Gott in 5. Mose 7 ganz deutlich. Nicht habe ich euch erwählt, weil ihr irgendwie so groß und besonders und attraktiv gewesen seid. Nein, weil einfach ich mich für euch entschieden habe, in meiner Souveränität, weil ich euch lieb habe. Also Gott, das machen hier diese Verse deutlich, hat Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Das war ja das heilsgeschichtliche Großereignis des Alten Testaments. Dann hat er es beschützt, er hat es versorgt, Manna und Wachteln, Wasser während der Wüstenwanderung. Er hat sie ins Land Kanaan gebracht unter Josua. Und das hat er nur für Israel gemacht. Deswegen sagt ja David, und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist und so weiter und das Ganze gemacht hat. Das hat Gott nur für Israel gemacht. Und die ganze Welt konnte dadurch sehen, wer der wahre Gott ist. Und der letzte Aspekt hier von Davids Gebet ist, er bittet Gott dann um Erfüllung der Verheißung. Vers 25 bis 29. Also nachdem er erstmal gedankt hat und Gott angebetet hat, ihn verehrt hat, dann ganz zum Schluss äußert er dann auch noch einmal eine Bitte, nämlich, dass Gott das, was er verheißen hat, auch dann umsetzen soll. Also David kommt jetzt zum Ende seines Gebets und er bittet Gott darum, sein Wort zu halten und die Verheißung zu erfüllen. Vers 26 zeigt, dass David sicher ist, dass das Gottes Ehre maximieren wird. Also wenn du das erfüllst, dann wird dein Name ewig groß sein, indem man sagt, der Herr der Herrscher ist Gott über Israel. Also wenn Gott die Verheißung erfüllt, werden andere Menschen staunen über Gott und er wird verherrlicht, weil sie eben Gottes Treue zu seinem Volk beeindruckend finden. Und weil Gott David diese Verheißung gegeben hat, sagt David dann, hat er Mut gefasst, hat sich ein Herz gefasst und hat dieses Gebet hier formuliert. Und dann zum Abschluss, Vers 28 und 29, wiederholt er dann diese Bitte. Er möchte, dass Gott wirklich seinen Thron bestätigt. Und er vertraut auch darauf, dass Gott sein Wort halten wird, weil Gottes Worte Wahrheit sind, weil alles, was aus Gottes Wort kommt, die Wahrheit ist und Gott sich immer daran hält, an das, was er versprochen hat. Und der letzte Satz sozusagen zeigt, dass David weiß, dass ohne Gottes Segen nichts mit dem Königreich passieren wird. Denn du, Herr, Herr, hast geredet und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. Also nicht aufgrund meiner eigenen Verdienste, sondern aufgrund von Gottes Segen hat er diesen Erfolg und auch nur deswegen hat das Königreich auch ewig Bestand. Also es ist alles Gottes Verdienst, es ist alles reine Gnade und auch da sind wir wieder beim letzten Mal. Letztes Mal haben wir nämlich auch genau diesen Gedanken immer wieder gehört, wo es ja auch dann in Sprüche 10, Vers 22 heißt, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Und das hätte David sicherlich genauso unterschrieben und mit anderen Worten hat er es ja auch formuliert und dann dieses Gebet auch gesprochen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Mich würde jetzt mal interessieren, vielleicht kann mal jemand die Mikros auch rumreichen, würde mich mal interessieren, was dich heute ganz persönlich angesprochen hat. Was nimmst du heute mit? Wer macht den Anfang?
David erkennt, er lebt im Tempel praktisch im Haus und Gott im Zelt.
Mhm. Ja.
Ja, was mich immer wieder begeistert, ist einfach die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Zeit, in der wir leben, da ist, ja, ich weiß nicht, alles verändert sich so schnell. Man kann sich auf nichts wirklich verlassen. Es kann morgen wieder ganz anders sein, aber Ja, in der Bibel haben wir einfach eine Konstante, auf die wir uns verlassen können. Und ich finde es unglaublich, wie treu Gott zu seinen Worten steht. Und das, was er ausspricht, das wird er zu 100% erfüllen. Und das ist für mich in der heutigen Zeit etwas, was mir unglaublich viel Mut macht.
Ja, noch Gedanken? Ich glaube, was mich auch nochmal stark bei diesem Text beeindruckt hat, ist diese Frage von David ganz am Anfang seines Gebets: Wer bin ich? David hat erkannt, alles ist Gottes Gnade, und auch wir müssen das immer wieder erkennen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir erlöst sind, dass wir Vergebung haben, befreit sind, gerechtfertigt worden sind. All das ist nicht unser Verdienst. Wir haben uns das nicht irgendwie erarbeitet oder verdient, sondern wir haben es einfach geschenkt bekommen von Gott. Es ist alles Gnade. Wer sind wir, dass Gott uns zu seinen Kindern macht?
Was ich faszinierend finde, wie David reagiert. Er wollte was Großes vollbringen, also einen Tempel bauen. Und hier bekommt er von Gott mit, was eigentlich läuft. Und er hat ganz schnell gelernt. Ich habe in dem Moment das Gefühl, er hatte wirklich ein offenes Ohr für Gottes Worte, was er dann gesagt hat für seinen Plan. Und er hat seinen Plan sofort verworfen, und er hat einfach das sofort gemerkt, wo es lang läuft, und dass es wirklich so ist, wie Gott sagt, und nicht so, wie er vorhatte. Das zeigt mir so ganz deutlich seine demütige Haltung, und das ist Weisheit, dass man halt merkt, was Gott will und nicht das, was ich wollte, setze ich durch, sondern okay, ich stecke mal jetzt ganz schnell zurück, weil dann ein ganz anderer Plan läuft. Und und dann hat mich noch fasziniert, was Gott von dem Statussymbol gehalten hat, also dass ihm ein Tempel gebaut werden will. Er hat da sofort gesagt: Okay, Leute, ich brauche kein Haus, ich habe es im Zelt gut gehabt, ich kann auch ohne.
Er hat ja die ganze Welt.
Ja,
ne?
Genau.
Und noch mehr.
Wir denken manchmal, wir müssen für Gott was Gewaltiges tun, damit er sich als Gott fühlt oder so. Sonst wird er wahrscheinlich so kleinlich sein. Aber ich glaube, Gott ist da, also ich staune halt über seine Größe.
Ja, und neutestamentlich ist auch nochmal spannend, dann, dass wir ja der Tempel des Heiligen Geistes sind. Ne? Dass es nicht mehr diese zentrale Anlaufstelle gibt, sondern dass wir als einzelne Christen den Tempel Gottes sozusagen repräsentieren. Schon spannend.
Ja, mich ermutigt doch immer wieder, gerade dieser Vers, der wurde letzte Woche ja auch ganz stark betont, wir können es noch so abmühen und so viel tun, wie geht, aber wir brauchen Gottes Segen für unser Leben. Und das haben wir hier auch in dem Kapitel gesehen. Am Anfang lesen wir, dass Gott den Israeliten Ruhe verschafft hat, oder David Ruhe verschafft hat, und dass Gott dafür verantwortlich ist, dass das Volk gesegnet wurde, dass David König wurde und so weiter. Also Gott ist es, der Segen schenkt. Und das ermutigt mich persönlich, dass man selber nichts dazu tun kann, dass man einfach in Gottes Gnade und von Gottes Segen leben kann. Und das ist nicht nur ausreichend, das ist also ja ein überlaufendes Fass quasi, dieser Segen, diese Gnade Gottes.
Ja, interessant ist auch, dass, wie du gerade schon sagtest, dass das Kapitel 7 ja damit anfängt, und der Herr gab dem Volk Ruhe und so, ne, also der Volk kommt von Gott, und das Kapitel endet in Vers 29 mit der gleichen Aussage: Wenn Gott nicht Segen schenkt, wird das Königtum keinen Bestand haben. Also es ist wie so eine Klammer, Anfang und Ende, und rahmt das den ganzen Inhalt ein. Ohne Gottes Segen wird dann nirgendwo, in keiner Ebene irgendetwas laufen. War hier noch eine Meldung?
Also ja. Jo, was ich auch irgendwie krass finde, ist, wie sich so die Perspektive auf das ganze Leben verändert, wenn man auf einmal checkt, wie groß Gott ist. So einen Moment hatte ich auch letzte Woche. Man denkt so, ja, irgendwie habe ich schon voll viel geschafft und so, irgendwie schon was hinbekommen. Aber man lebt so in seinem kleinen Mikrokosmos drin, und dann schaut man mal so raus. Gott ist überall in ganz Deutschland und überall auf der ganzen Welt und dann darüber hinaus. gibt es so Milliarden von Lichtjahren, die man noch weiter kann und überall da ist nur Gott und wie herrlich groß er eigentlich ist. Und dann wird man wieder selber so übelst klein und merkt, wofür man eigentlich lebt und dass man selber nichts geben kann.
Ja, so muss David sich da gefühlt haben. Er sagt, ich will ein Haus bauen und auf einmal kommt Gott und offenbart ihm da so krasse Verheißungen. Und er dachte so, okay, dann lasse ich es halt, ne? Dann ich, der kleine David, so auf einmal. Ne? Wurde alles wieder ein bisschen klar gerückt.
Ja, also mir wurde auch wichtig, dass Gott eigentlich von uns nichts verlangt. Das sieht manchmal so aus, als ob man immer irgendwas Großes machen muss oder so. Und wir, da spreche ich erstmal zu den Müttern vor allem, man ist oft nur in seiner Familie und macht so seine Kleinigkeiten und denkt oft, ich muss irgendwas für Gott erreichen oder irgendwas Besonderes machen, aber Gott verlangt das eigentlich gar nicht und möchte da, wo er uns hingestellt hat, dass wir da unser Bestes geben und das segnet er dann auch.
Okay, gut. Dann beenden wir das mit der Bibelbetrachtung mal und